Ja, Mensch, okay. herzlich willkommen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren in Hamburg da bei der am Fischmarkt in dieser, das war ein Fahrradladen, ne? Rut Race, oder?
Genau,
wo du deinen Film gezeigt hast zum Nordcup. Und dann war ich echt überrascht über deinen Plan. Also habe das gar nicht so erwartet. Ja? Also nicht, dass ich jetzt irgendwas erwartet hätte, aber ist ja richtig wunderbar. Ach du, Mist. Wir müssen erst mal sagen, mit wem wir hier reden. Also, herzlich willkommen, Wiebke. Wo steckst du gerade?
Ich bin in San Pedro in der Elfenbeinküste.
Cool. Ja, das hat man auch selten, dass man das so sagen kann. Ja, herzlich willkommen. Du bist auf großer Afrika-Tour. Wie gesagt, wir hatten uns das letzte Mal gesehen und dann hast du deinen großen Traum jetzt in die Realität umgesetzt. Erzähl mal kurz, also Elfenbeinküste, wie geht's dir gerade? Du hast jetzt eine ganze Strecke hinter dir, habe ich gesehen, durch Liberia, wo du so ein bisschen Offroad und Offline warst. Was machst du gerade?
Genau, ich bin vor 8 Monaten gestartet und bin jetzt in der Elfenbeinküste, wo ich mich zum Glück ein bisschen erholen kann von den letzten 10 Tagen im Dschungel. Wie fasst man das zusammen? Also die ersten 3 Monate bin ich durch Europa ganz entspannt gefahren und dann ab Januar dann in Marokko gestartet und immer Richtung Süden. Also das Ziel ist, einmal komplett die westafrikanische Küste entlang bis Kapstadt zu fahren. Und jetzt bin ich quasi auf der Hälfte. Das hattest du auch schon gleich erkannt und geschrieben, dass ich jetzt ungefähr Halbzeit habe. Und das passt auch genau. Also es sind 10.000 Kilometer jetzt aufgezeichnet. Und ich habe ungefähr 20.000 Kilometer ausgerechnet, sind es bis Kapstadt. Und auch von der Zeit bin ich genau bei der Hälfte. Und habe jetzt hier ein bisschen Zeit, um durchzuatmen. Und am Montag kommt die Fabi, die du ja auch in Hamburg kennengelernt hast.
Ach, die kommt, ja.
Genau, wir haben zusammen den Film ans Nordcup gemacht, on her own, den es auf YouTube gibt. Und jetzt planen wir ein bisschen größeres Filmprojekt für dann übernächstes Jahr. Und die ist am Montag unterwegs hierher. Und dann haben wir eine schöne Zeit zusammen. Und ich glaube, da ist die Elfenbeinküste auch genau der richtige Ort. Es ist echt schön, jetzt mal ein bisschen durchzuatmen hier. Ja. Die Länder, man denkt immer irgendwie so, Westafrika ist alles so sehr ähnlich, aber es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich die Länder, wie unterschiedlich die Lebensstandards sind und die Infrastruktur. Ja. Ja, ich weiß, ich könnte wahrscheinlich viel reden.
Ja. Aber, ja. Ich habe gleich ganz viele Fragen noch, weil du das auch gerade so angesprochen hattest mit der Unterschiedlichkeit. Fahrt ihr dann, also Wiebke und du, fahrt ihr dann ein Stück Fahrrad dort oder macht ihr Strand und gut?
Nee, genau, sie ist wegen Kamera, Equipment und so weiter tatsächlich dann nicht mit dem Fahrrad unterwegs, sondern wird sich ein Auto mieten. Mhm. Und bisher haben wir auch immer alles zu zweit gemacht, was immer auch grenzwertig ist, wenn jemand filmt und fährt mit dem Auto gleichzeitig quasi und ich immer so einfangen muss. Dieses Mal sind wir zu dritt. Sie hat noch eine Begleitperson dabei, unterstützend. Und genau, die werden dann im Auto mich begleiten. Ich werde Fahrrad fahren und wir suchen uns dann aber auch Orte, wo wir uns zusammen erholen können und uns auch ein bisschen die Zeit zusammen genießen. Also man muss die Zeit auch genießen, die man hat und nicht nur leiden und nicht nur Vollgas geben. Deswegen machen wir da, glaube ich, eine ganz gute Mischung.
Lass uns noch mal kurz am Anfang Marokko kurz anfangen. Da habe ich eine Frage, also einmal so aus, wie ich das so wahrgenommen habe, ich beobachte das natürlich oder nehme über Instagram da natürlich an deiner Reise teil. Ich finde es auch großartig, wie du das in einer tollen Art und man merkt auch immer mehr relaxteren Art, dann so nonchalant einfach so schöne Reels machst, du sagst, ja, hier bin ich, Tag, so und ich meine, das ist viele Landschaften, durch die du jetzt fährst, die sind ja einfach so ungewohnt, Wahnsinn, auch jetzt so für uns so zum Anschauen. Als du nach Marokko reingefahren bist, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das war dann so der Moment in Spanien, dann so, okay, jetzt geht die Reise richtig los. Also du warst ja da schon, hast ja quasi schon eine Reise gemacht. Ne? Was waren das, 2.500 Kilometer oder so, was du da unterwegs warst? Und dann, wie war das für dich auch mental, als du dann in Marokko angekommen bist? Alleine Afrika.
Ja, das ist irgendwie eh voll das krasse Thema. Immer wieder dieses, jetzt geht die Reise richtig los. Also erst ging es ja in Freiburg richtig los, dann ging es mit der Fähre nach Marokko richtig los und dann bist du in Marokko. Alles halb so wild, alles voll entspannt, tatsächlich alles voll in Ordnung. Man macht sich halt selber die ganze Zeit nur den Stress und dann aber in Marokko sagen alle, ja, denn nach der Sahara geht's richtig los oder in der Sahara geht's richtig los und dann nach der Sahara geht's richtig los. Dann bist du durch die Sahara gefahren und im Senegal, da ist es dann auch wieder voll touristisch, dann sagen alle, ja, ab den Guineas geht's richtig los, ab Guinea-Bissau und Guinea-Conakry. Und ja, irgendwie weißt du gar nicht, wann es so richtig losgeht. Ich glaube, die Reise geht tatsächlich von zu Hause los. Also auch in Europa habe ich schon viel erlebt. Auch Europa war schon nicht easy. Auch in Europa war das Gepäck schon viel zu schwer, sozusagen. Und okay, jetzt noch 19.000 Kilometer, ich finde, das ist auch irgendwie voll die krasse mentale Challenge, zu wissen, wie lange das jetzt noch geht. Und gerade wenn man so nah noch an zu Hause ist, ist es irgendwie auch voll die Zerreißprobe. Und ja, mit den gefahrenen Kilometern wurde es auf jeden Fall immer besser. Und das habe ich auch so krass gemerkt, dass man jeden Tag so ein bisschen Angst loslässt, ein bisschen Erwartungen loslässt, alles, was man so mit sich rumschleppt, einfach loslassen kann. Auch diese Ungeduld, wann komme ich endlich wieder nach Hause oder irgendwie so. Weil das ist ja für mich auch die allerlängste Reise bisher. Jetzt bin ich schon 8 Monate weg und ich weiß, es sind noch 8 Monate. Das ist schon ein ganz schönes Brett für mich. Und ja, deswegen, Marokko ist auf jeden Fall voll die gute, ich weiß nicht, ob man das so Spielwiese nennen kann, aber auf jeden Fall eine coole Erfahrung, eine coole erste Afrika-Erfahrung. Und wenn Leute das auch vorhaben, entlang Westafrika zu fahren, denke ich, macht es auch total Sinn, über den Landweg und eben in Marokko zu starten, weil sich da schon viel ändert und man schon die Religion und die Landschaft und die Leute und das Essen, da sind schon so, so viele Veränderungen, die auf einen Schlag kommen. Das hilft einem dann schon irgendwie so ein bisschen zu realisieren, was jetzt kommt und diese Eindrücke auch zu verarbeiten. Trotzdem ist Marokko extrem sicher. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Es sind auch viele Radfahrende unterwegs, die man treffen kann. Also allein auf der Fähre habe ich schon gleich zwei Leute getroffen, mit denen ich dann unterwegs war auch. Und genau deswegen, das ist echt eigentlich total gut rückblickend gewesen. Und ich konnte mich auch in Europa schon auf Marokko freuen, weil ich das schon gehört hatte, dass es da echt alles gibt und man sich da gut versorgen und gut vorwärts kommen kann.
Du hast gerade gesagt, ja, es ist ja schon eine Belastung, wahrscheinlich im positiven als auch wie im negativen Sinne, so lange weg zu sein. Ne? So, und jetzt sagst du so, ey, ich bin schon 8 Monate unterwegs, jetzt kommen noch mal 8 Monate, aber du hast ja auch so kleine Krafttankstellen jetzt, ne? Wenn jetzt Fabs runterkommt und so, dann das hast du dir dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so gelegt, ne? Weil ich kann das absolut verstehen, dass bei aller Freiheitsliebe und so braucht man ja mal einen Andockpunkt. Ich habe jetzt gesehen, übrigens, herzlichen Glückwunsch nachträglich an euch beide. Ich glaube, vor 7 Tagen, 8 Tagen oder so, als wir nehmen jetzt ja gerade 17. Mai auf, hattest du ja Geburtstag und deine Zwillingsschwester ist das, ne?
Ja, wir sind
Ja.
30 geworden.
Ja, weil ich habe durch die Bilder so, und ich dachte so, okay, jetzt wird es emotional, und swipe durch die Bilder und sehe auf einmal so zwei Babys, weißt du? So, ich dachte so, wo ist er denn jetzt gelandet? Aber dann habe ich das verstanden. Ich dachte, du bist auf irgend so einer Station da irgendwo.
Ja, voll. Das war genau wie du sagst, man braucht voll diese Inseln, man braucht Andockstationen, am besten Leute auch. Also, und für mich war das halt so hart jetzt in Liberia, weil ich wusste, okay, der 30. Geburtstag kommt. Ich will dann auf jeden Fall da raus sein. Ich will auf jeden Fall einen schönen Geburtstag irgendwo verbringen und am besten irgendwie am Strand und nett mit irgendwie kalten Getränken und gutem Essen. Das ist alles nicht mehr so selbstverständlich. Das Essen, das Lokale ist halt viel zu scharf. Also es gibt eigentlich nichts anderes außer Nudeln mit Mayonnaise und Thunfisch, was ich essen kann. Und deswegen war das für mich super, super hart, dann zu realisieren, okay, ich bin jetzt im Dschungel und ich komme hier auch nicht mehr so schnell raus. Und den 30. Geburtstag hatte ich den halben Tag keinen Empfang und wollte halt eigentlich nichts anderes als mit zu Hause telefonieren und halt irgendwie auch sehen, wie es da allen geht. Und ja, die große Party, die habe ich natürlich verpasst und alles. Und das ist dann schon doof, wenn man eh schon, also ich bin, als ich nach Liberia reingefahren bin, war ich schon ein bisschen angeschlagen, körperlich, mental schon Batterien relativ leer und wusste halt, okay, der Geburtstag kommt, ich will da eigentlich gar nicht sein. Und dann geht man in so einer Negativspirale so abwärts. Jetzt ist alles wieder okay, weil jetzt weiß ich, Fabi kommt und ich weiß, ich bin jetzt hier in einem Land, wo es Hotels gibt, wo es Leute gibt, die mich verstehen, die halt einfach auch ein sehr ähnliches Leben haben zu unserem, sozusagen, oder halt einfach einen anderen Lebensstandard, einen höheren Lebensstandard als in Liberia, wo es einfach sehr, sehr, sehr arm ist. Dann geht es wieder bergauf, aber halt genau, man braucht halt diese Station und muss sich da immer, das ist eh das Wichtigste, dass man ja Rücksicht auf sich selber und die Gefühle auch nimmt und diese mentale Belastung, die größer ist als die körperliche,
in meinen Augen. Ist Liberia, weil du das gerade so sagtest und ich hatte ja so ein paar Bilder auch gesehen, war ja im Prinzip eine Tortur, ne? Also so von dieses Durchkämpfen, ne? Das geht ja natürlich auch so ein bisschen aufs Gemüt. Ist das so ein Ort, wo man sich eigentlich sagt, Mann, bin ich froh, dass ich hier wieder wegkomme?
Ja, für mich war es auf jeden Fall so. Es gibt also wenn man mit dem Fahrrad reist, will man ja eigentlich nicht da sein, wo die Touris sind. Man fühlt sich ja eigentlich immer sehr wohl. Geht dir bestimmt auch so, dass du eigentlich nicht in irgendwelche Touri-Fallen tappen willst, eigentlich nicht wie ein Tourist behandelt werden möchtest. Aber in Liberia ist es das andere Extrem, dass es halt einfach gar keine Touris gibt und dadurch halt auch einfach gar keine Hotels und auch gar kein Verständnis für das, was du machst. Und dadurch hast du irgendwie so eine Distanz zu den Leuten. Und wenn es dann ein Hotel gibt, dann ist das übertrieben teuer. Und das tut dann ja auch weh. Also wenn du für ein abgeranztes Hotel, das ist schon 30 Jahre, wo 30 Jahre keiner mehr war, $50 bezahlst. Und das ist halt der Preis. Weil das die NGOs, die da halt früher waren, bezahlt haben. Dann fühlst du dich, es funktioniert halt einfach nicht. Also, und auch die letzte Fähre, also die Leute sind halt super arm und ich kann es auch verstehen, aber wenn du halt für eine Fähre $20 zahlen sollst, die halt eine Minute über den Fluss geht, und du weißt halt, das ist viel zu teuer, kriegst du halt irgendwie, kriegst du
das
halt.
Ist das dein Preis gewesen? Also das war das der Preis für dich so? Hattest du so ein bisschen den Eindruck?
Ja, die haben das natürlich, also die haben nur gesehen, dass wir halt Geld haben und das kann, also klar, da durch die Route, die wir gefahren sind, da fahren vielleicht fünf Leute im Jahr durch oder so. Also teilweise haben uns Leute gesagt, dass sie noch nie Weiße gesehen haben. Und ja, dementsprechend kann ich das auch voll nachvollziehen und will das auch gar nicht sagen. Und ich weiß, wie privilegiert ich bin, dass ich das ja auch bezahlen kann. Aber es tut einem halt dann weh, dass man sich da durchkämpft. Für das Visa bezahlt man auch $120. Ja. Und dann kämpft man sich da durch und wird halt nur sozusagen rechts und links ausgenommen. Und dann ist es halt auch noch eine Straße, die einfach fast unfahrbar ist. Da war ich wirklich froh und ich würde es auch nicht empfehlen. Also ich würde Liberia, glaube ich, nicht empfehlen.
Man kann es auch gerade nicht umfahren, ne? Es ist ja irgendwie auch, also ich weiß, glaube weiter nördlich, da ist auch nicht, es ist ja alles auch gerade nicht so sicher da. Ne? Liberia ist doch auch sehr stark durch. Gibt es da jetzt gerade ein funktionierendes Staatssystem oder war das nicht komplett durch Rebellen und so zerlegt?
Die hatten jahrelang Bürgerkrieg und hatten ja auch ganz, ganz massive Probleme mit ihren politischen Führern und auch ganz, also. Ja, das Land hat da sehr darunter gelitten und man sieht es halt auch immer noch. Aber ich glaube, jetzt im Moment ist es schon stabil und das ist auch die Begründung, warum halt viele NGOs jetzt da nicht mehr sind. Es ist sicher, es ist stabil, es ist in Ordnung. Also Burkina Faso ist aktuell, glaube ich, dicht. Man kann aber Liberia über Guinea umfahren. Also man muss gar nicht, Sierra Leone und Liberia muss man gar nicht mitnehmen. Und die Leute, die Liberia ausgelassen haben, die haben uns auch alle überholt. Also
mal schneller durch, bessere Infrastruktur. Ja. Total. Aber Sierra Leone und Liberia, da hast du dir ja wirklich zwei Länder reingelegt, die ja so ein bisschen kritischer waren. Ne? Wie hast du das, also hast du da noch so einen Fallback-Plan? Also weiß ich, du fährst nach Sierra Leone rein, merkst du, oh, jetzt wird es eng, dass man dann schnell wieder zurück kann und wie gesagt Umleitung fahren oder vom Sicherheitsgefühl her?
Sierra Leone war ganz anders als Liberia. Deswegen war ich auch über Liberia so überrascht, weil Sierra Leone waren die Straßen komplett neu. Die haben das irgendwie besser im Griff mit ihren Rohstoffen. Also die haben ja Gold und Diamanten. Und man sieht halt in Sierra Leone, dass die Städte viel besser entwickelt sind, dass die, also die haben ausgebaute, super tolle Straßen. Wir sind da in einer Woche durchgerollt, ohne Probleme, hatten auch gute Unterkünfte. Da sind, man sieht auch, da sind noch mehr NGOs vor Ort. Ich weiß nicht, irgendwie ist es da ein ganz anderer Vibe als in Liberia. Und gerade wahrscheinlich auch die Route, die wir genommen haben durch den Dschungel, ist halt nicht sehr beliebt. Es gibt auch eine ausgebaute Straße in Liberia, die haben wir halt nicht gesehen. Deswegen waren es zwei ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich würde die beiden auch gar nicht in einen Topf schmeißen. Es ist voll schwierig. Was sie auf jeden Fall gemeinsam haben, sind, dass die Leute, die Locals beide in beiden Ländern sehr, sehr nett und hilfsbereit waren. Also die, wo wir abends gefragt haben, ob wir schlafen können. Ich sage wir, weil wir ja zurzeit unterwegs sind. Ich bin mit Julian aus Frankreich unterwegs. Vielleicht noch als Info.
Genau. Ja, nee, ich hab schon mitbekommen, dass du immer mal so auch Leute da getroffen hast. Es gibt auch eine Frage, die ich dazu bekommen habe. Da dachte ich, also ja, also so viel sind es auch nicht. Also da fragt Heinz Wilden fragt: Derzeit gibt es ja viele Radreisende in der Region. Tauscht man sich da unterwegs aus? Gibt es viele Radreisende in der Region? Ich habe, also da unten ist es ja eher rar. Also ihr seid ja, also ihr wollt es ja wirklich, ja. Also in die Ecke fahren, das musst du wirklich wollen. Das sind ja immer nur eine Handvoll, oder?
Ja, wir sind, es gibt die WhatsApp-Gruppen, die sind die bestimmt auch geläufig. Und da gibt es West- und Zentralafrika in einer Gruppe, da sind 400 Leute drin. Und tatsächlich neulich war irgendwie auch eine Umfrage, wer fährt eigentlich wohin und wer ist gerade wo, um so ein bisschen zu gucken. Und hier in der Ecke sind, denke ich, noch so 5, 6 verteilt oder vielleicht sind es auch mehr. Aber so, die da aktiv in der Gruppe sind, sind so 5, 6 Leute, die in Sierra Leone, Liberia und Elfenbeinküste gerade sind. Und genau, viele sind ja unterwegs, auch Richtung Kapstadt. Also das heißt viele, ich glaube so 15 aus der Gruppe oder so, sind gerade unterwegs Richtung Kapstadt, die da an der Umfrage teilgenommen haben. Ich müsste nochmal nachschauen. Und davon sind, also es ist halt einfach groß auch. Also es sind dann wahrscheinlich jetzt hier so in dieser Kurve, wo ich gerade bin, 20 Leute von Guinea bis Nigeria.
Oder ja, ich glaube, die Dimension muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Ne? Wir haben ja immer nur dieses eurozentristische Weltbild und denken immer so, ja, so mega großes Europa und dann kommt da unten so ein bisschen Afrika. Aber das ist ja einfach mal in der Ecke, wo du ja gerade unterwegs bist, das ist ja quasi wie so eine mindestens Westeuropa. Ne? Von der Größe her, was du da, wo sich jetzt so ein paar Leute verteilen, ne? Das ist ja wie.
Ja, also alleine von Marokko bis hier sind es, glaube ich, knapp 7000 Kilometer schon gewesen. Ja. Und von Deutschland bis über Portugal noch mit dem Schlenker sind es halt 3000. Also es ist schon doppelt, über doppelt so lang wie einmal quer durch fast, keine Ahnung. Das ist schon eine andere Dimension auf jeden Fall. Und dann hast du natürlich auch viele Straßen und viele andere Wege. Es fühlt sich gut an zu wissen, dass da noch ein paar hinter mir sind und dass da ein paar vor mir sind. Und das ist auch echt cool mit der Community, dass man sich da austauscht und dass die Leute alle super hilfsbereit sind. Also man kann alles fragen und ich bin auch bemüht, immer allen zu antworten, die hier unterwegs sind, die Fragen haben. Und genau, dass man sieht, wie es den anderen geht und auch mit Nigeria und so. Das ist echt einfach super, super hilfreich.
Nochmal kurz zurück, Sahara, da hattest du ja so ein bisschen auch erzählt und auch gezeigt, dieser starke Wind und so, wie war das in dem Teil? Du bist ja Westsahara gefahren und dann nach Mauretanien rein und weiter, Mali geht ja nicht, aber dann bist du weiter runter nach Senegal, ne? So dieses, erzähl mal Sahara, so, also da stehst du auf einmal früh, hast einen Sand in der Unterhose und sagst vielen Dank.
Sahara ist absolut genial zum Fahren und ich kann es echt empfehlen. Es war bisher der einfachste und coolste, aufregendste Abschnitt zugleich, weil es natürlich ist so, man hat Sahara schon tausendmal gehört und das klingt riesig und klingt gefährlich und klingt irgendwie mega mega crazy. Und ja, wenn der Wind von vorne kommt, hat man eigentlich auch keine Chance. Da muss man schon dann gucken, dass man seine Körner irgendwie wieder reinkriegt und sich am besten irgendwo versteckt. Aber im Februar, wo ich jetzt durchgefahren bin, kam der Wind meistens von hinten und dann ist es halt wie ein E-Bike. Und es schiebt dich einfach sehr, sehr vorwärts und dann kannst du da mit 30 durchrollen. Und das ging eigentlich allen so, die ich getroffen habe in der Sahara. Die haben es alle sehr, sehr gefeiert. Und auch die Leute, die ich gefragt habe vorher, haben alle gesagt, mach dir keinen Stress. Also bis Dakar, die Strecke ist richtig gut. Also ja, wenn du mal viele Kilometer machen willst und nicht viel Zeit
hast, dann
gehst du in die Sahara. Und die Leute da sind auch entspannt. Es gibt überall Shops, man kann zelten. Die Polizei ist da sehr präsent natürlich, weil es von Marokko besetztes Gebiet ist. Das war auch eine Frage, die ich oft bekommen habe, weil ja Westsahara jetzt von Marokko besetzt ist. Aber wenn man da ist, merkt man davon nicht. Also die Grenze Marokko-Mauretanien ist auch erst nach Westsahara. Also es ist wirklich, es ist Marokko. Ja. Ist wahrscheinlich aus unserer Sicht nicht gut, das so zu sagen, aber das Leben da ist tatsächlich so. Und auch, ja, ich will jetzt keine politische Debatte auslösen damit, aber genau, man reist erst aus Marokko aus, wenn man in Mauretanien ist. Und dementsprechend ist es auch alles sehr gut. Es ist wie so eine vierspurige Autobahn mit Beleuchtung. Also echt der Wahnsinn, was die da aufgebaut haben.
Ich habe gehört, dass der Minengürtel zwischen Marokko und Mauretanien auch nicht mehr da ist.
Nee, also dieses No Man's Land.
Ja, meinst du? Da ist jetzt, da fährst du beleuchtet durch.
Ein bisschen Piste ist da noch, aber es ist, glaube ich, nicht so wild. Und es war auch jetzt, also was heißt Minengürtel, wenn du halt, wenn du auf der Straße bleibst, wirst du keine Minen, da sind ja immer Autos unterwegs. Also das sind 5 Kilometer zwischen den Ländern und das ist hier, das gibt es halt immer wieder, auch jetzt zwischen Elfenbeinküste und Ghana sind, glaube ich, auch 5 Kilometer, wo dann erstmal nichts kommt. Also ist jetzt gar nicht so unüblich, dass hier ein bisschen Platz ist, sozusagen zwischen den Grenzen. Und die haben da aufgeräumt und es ist entspannt. Die Grenze Mauretanien, Marokko ist okay, würde ich sagen.
Ja, ja.
Aber man muss da keine Angst haben, es ist sicher, es ist unproblematisch für uns.
Ja, super. Nee, das hatte ich hatte das bei dir jetzt so festgestellt. Ich erinnere mich noch, ich habe 2 Tage gebraucht und musste in so einen Militärkonvoi, weil da eben durch die Minen musstest du fahren, wurde es dann in Mauretanien übergeben und dann bist du in ein Militärcamp gebracht worden, dann wurde quasi der Check gemacht, deines Visa und so und dann durftest du quasi rausfahren. Und dann war man in Nouadhibou, das ist ja die erste Stadt da, ne? Bist du dann mit dem Zug gefahren?
Wann war das?
War vor 24 Jahren.
Ja, krass. Ja, cool. Ja, ja. Das klingt aufregend. Ich bin nicht mit dem Zug gefahren, nee. Ich wollte dich nicht.
Ja, und dann weiter Nouakchott. Ich bin damals gefahren, weil da gab es keine Straße zwischen Nouadhibou und Nouakchott. Deswegen musste ich erst mal reinfahren mit dem Zug.
Okay.
Und dann so, aber da gab es auch noch keine Straße. Und naja, es war alles
okay. Wild.
Aber nach Senegal runter dann, da hat sich ja auch Afrika verändert. Ne? Also ich habe da mal gehört, man spricht so bis Mauretanien noch so, weil das halt noch sehr Tuareg auch so ist, das weiße Afrika, ne? So die Marokkaner und so die Tuareg gelten ja so als die Weißen. Und dann kommt auf einmal Schwarzafrika. So. Wie hast du so diesen Schnitt so mitbekommen oder war das?
Soweit ich weiß, macht man dies, also sagt man das jetzt, glaube ich, nicht mehr so, beziehungsweise macht man diese Unterscheidung nicht so. Und für mich war Nouadhibou schon der erste kleine, also auch nach Marokko wieder ein krass, hier ist eine Grenze und danach sieht alles anders aus. Also viele Senegalesen sind auch in Mauretanien. Mhm. Also ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie die Sprache heißt, aber die sprechen dann schon auch diese senegalesische Sprache. Und das Essen ist schon auch sehr, also man sieht schon, dass es sich vermischt in Mauretanien sehr, sehr stark. Ja. Und dann hast du aber auch die Polisario, die eben auch vertrieben wurden aus was Westsahara ist. Die sind auch in Mauretanien teilweise, die Spanisch sprechen, weil das früher spanisches Gebiet war.
Ja, Wahnsinn,
also es ist schon echt alles sehr, sehr gemischt. und dann kommt man nach Senegal, genau. Also da ist es, finde ich, Mauretanien ist echt schon so eine Mischung, so ein Zwischenschritt. Es ist auch ein bisschen rauer noch als Marokko, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen wilder noch. Ja, da geht es dann auch los mit Malaria-Prophylaxe, da gibt es Malaria schon. Also das war schon für mich wirklich so ein Zwischending. Und dann...
Nimmst du jetzt regelmäßig Tabletten? Also bist du noch im Malaria-Gebiet? Ja, ne? Das ist ja quasi, das zieht sich ja noch ein Stückchen. Und du nimmst jeden Tag dann deine Tabletten?
Genau. Ja,
hast du so viel Tag mit oder kaufst du da auf dem Markt welche, die schon vor 12 Jahren abgelaufen sind?
Schön wär's. Nee, ich hatte 200 Stück dabei und Fabi bringt jetzt die nächsten 10 Packungen mit. In der Elfenbeinküste kann man sie tatsächlich kaufen. Vorher konnte man sie nicht mal kaufen. Wir haben in Conakry, in der Hauptstadt von Guinea, eine Packung hätten wir für 100 Euro bekommen. Mhm. Für 1 Million Guinea-Franc. Das war richtig, also wow. Das gibt es eigentlich nicht hier. Es wird auch nur für die Expats oder Touris angeboten, genau. Deswegen, ja, nee. Genau.
Ich hatte so ein bisschen Eindruck, so Guinea-Bissau, das war so, da, das fandst du richtig, richtig cool, ne? Sieht ja natürlich auch, sah ja auch toll aus. Und du hast gerade gesagt, dass du dich momentan eigentlich nur von Mayonnaise und Nudeln ernähren kannst, so und Ketchup oder dieser Paste da. Wie sieht das mit der Versorgung aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, sehr viele Menschen gucken so auf Afrika erstmal. Afrika ist ein Land, so, ja, und zweitens Essen schwierig. So, wie ist es denn tatsächlich?
Ja, im Nebenland gibt es andere Sachen zu probieren, zu essen, andere Hauptgerichte, andere Getränke und alles. Essenstechnisch ist es eigentlich schon ab Marokko wahrscheinlich scharf, aber in Marokko weiß man noch, dass die EuropäerInnen gerne nicht so scharf essen. Und ab und zu ist es möglich, auch zu kommunizieren, dass man nicht das Scharfe möchte. Und dann gibt es auch so Teehäuser. Also ich ernähre mich halt, wenn ich auf der Straße esse, hier meistens von so Teehäusern, nennen die das, wo es auch Kaffee gibt. Und dann gibt es da auch Nudeln und Oats, Haferflocken und Omelette. Und das ist eigentlich immer die sicherste Nummer, Omelette und Spaghetti auf der Straße. Und ansonsten wird halt abends gekocht, Spaghetti. Mhm. Und wenn man Reis irgendwo isst, dann ist es oft so ein Reis mit einer Soße und einem Stück Fisch. Mhm. Und die Soße ist halt, scharf, Feuer. Ne? Also man kann den Fisch dann aus der Soße nehmen, ein bisschen abtropfen lassen und dann im Reis verteilen. Und dann hat man Reis mit ein bisschen Geschmack.
Die Soße ist Lava.
Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, und wenn man das denn sieht, wie die das dann essen können, einfach so ein voller Löffel, boah, also da wird mir alles wegbrennen. Und auch Gemüse, also das macht mich am meisten traurig, dass man, also ich freue mich einfach super, eigentlich bin ich vegetarisch zu Hause und wenn ich zu Hause bin, werde ich mich auch wieder nur von Pflanzen ernähren, weil es gibt hier einfach nichts. Es gibt ab und zu mal eine Tomate oder eine Gurke und eine Zwiebel, aber ansonsten, das ganze Gemüse wird, glaube ich, exportiert.
Das also fast noch krass. 2 Gurken einpacken in ihr Handgepäck.
Ja.
Einfach als Geschenk, ist doch ideal. So, endlich mal eine Gurke.
Was auf jeden Fall geil ist, und gerade ist Mango-Saison und die Mangos hier in der Elfenbeinküste sind der absolute Hammer. Riesengroß und die schmecken einfach mega gut. Also das macht mich sehr glücklich. Und ansonsten Brot und so gibt es auch und Nutella gibt es auch. Und es geht schon, also es geht auf jeden Fall.
Ganz gut. Ja. Wie sieht denn das aus? Wie bist du, wie seid ihr eigentlich so bis hierhin mit Übernachtung so vorangekommen? Viel gezeltet oder, weil es ist ja, glaube ich, auch sehr dicht bevölkert dann teilweise, ne? Wart ihr dann irgendwo in Orten, Hotels hast du ja schon gesagt, aber so, wenn man so zwischendurch mal im Busch, habt ihr euch ins Zelt gehauen und gewartet, gibt's da wilde Tiere? Das wäre jetzt die nächste Frage.
Wir haben Senegal, außer im Süden, da gibt es ein paar Rebellen, da haben wir nicht gezeltet, aber ansonsten haben wir eigentlich überall wild gezeltet, Guinea-Bissau, Sierra Leone auch noch und Liberia auch noch, bis dann jetzt der Regen kam. Also nachts regnet es oft und auch sehr stark und dann ist man auch schon sehr, sehr eingeschränkt in seinem Platz und es macht dann halt auch nicht so viel Spaß. Deswegen haben wir dann angefangen, bei Locals zu fragen, ob wir unter dem Dach schlafen können. Die haben oft eine Feuerstelle draußen, die überdacht ist eben wegen der Regenzeit oder auch so kleine Pavillons, wo man rein kann. Ja. Das war dann immer sehr, sehr geschickt. Also die haben oft irgendwie ein Dach mit Platz drunter und dann ist das entspanntes Zelten draußen, weil drinnen ist es zu warm, also wo es keine Klimaanlage gibt und irgendwie geschlossener Raum ist unmöglich, warm und stickig und schwül, weil auch die Luftfeuchtigkeit extrem hoch ist. Also das Klima ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großes Thema, was ich auch vorher nicht so auf dem Schirm hatte, wie anstrengend das ist, wenn man nachts nicht abkühlen kann und nicht schlafen kann. Mhm. Und wilde Tiere gibt es tatsächlich fast keine mehr, was super, super schade ist und was ich auch, also die meisten Leute fragen mich eher aus dem Hintergrund, hast du nicht Angst, dass nachts ein Tiger kommt? Nee, und es ist auch wirklich, es gibt eigentlich fast nichts mehr. Wir haben in Guinea-Bissau Schimpansen sehen können und sind da extra auch in den Nationalpark gefahren, um die zu sehen. Und in Liberia, in dem dichten Dschungel, 400 Kilometer nur Dschungel, gibt es fast nichts mehr. Die einzigen Affen, die wir gesehen haben, waren illegale gehaltene Hausaffen. Mhm. Also die Leute, die sich die aus dem Dschungel mitbringen oder... Das macht halt der Bürgerkrieg. Also ich habe das so verstanden, dass im Krieg wurde halt auch Geld benötigt und dann wurden alle Tiere, die man irgendwie verkaufen konnte oder jagen konnte, getötet und dementsprechend gibt es einfach nichts mehr. Und deswegen gibt es da auch keinen Tourismus und deswegen kommt da halt auch keiner hin. Also hier in der Elfenbeinküste gibt es einen großen Nationalpark im Norden. Vielleicht schaue ich mir den an mit Fabi, mal schauen. Da gibt es Giraffen und ich glaube, es gibt auch so ein paar Hippos jetzt hier wieder, wo die Artenvielfalt halt geschützt wird und wo sich darum gekümmert wird auch und in Liberia und davor gab es eigentlich gar nichts, was eigentlich eher schade ist. Und genau, später dann im Süden muss man ein bisschen aufpassen mit Elefanten auch und so. Das sind dann wirklich.
Ich habe eine Frage, also die ist sehr generisch, aber ich glaube, die passt auch ganz gut, ist was dich halt bislang so am meisten, wenn du das sagen kannst, beeindruckt hat, schließt sich auch eine Frage an, die ein Tom Cafon gestellt hat, was bisher am unerwartetsten, schön herausfordernd war und daran anschließend, was vermisst du am meisten, wenn du jetzt so nach 8 Monaten mal so nachdenkst, außer den Gurken, die wir schon besprochen haben, was du da vermisst? Also was hat dich am meisten beeindruckt bislang und was vermisst du?
Ich glaube, am allermeisten beeindrucken mich die Leute, weil sie sehr gut auch so nonverbal kommunizieren können mit ihren Blicken und mit ihren, man kann sich mit Leuten hier connecten, ohne dass man sich unbedingt super verständigen muss oder die Sprache sprechen muss und auch dieses Vertrauen, dass Leute interessiert sind, aber respektvoll und halt ja trotzdem halt irgendwie auf mich zukommen und sich auch um mich kümmern. Also gerade in Liberia, wo es mir nicht so gut ging, haben das die Leute gemerkt und sind gekommen und haben gefragt, hey, was ist los? So, und das fand ich total schön und konnten sich auch einfach freuen, dass jemand vorbeikommt und und auch das, wir haben ja immer dieses Bild im Kopf von Afrika, dass halt irgendwie alles sofort weggeklaut werden würde oder so. Mhm. Das ist halt einfach überhaupt gar nicht der Fall. Ich fühle mich super sicher. Die Leute respektieren das Hab und Gut des anderen und es sind also total so mehr als das. Ich kann das gar nicht beschreiben, wenn ich immer auf Instagram sehe, wie viele Fahrräder in Hamburg und Köln gerade geklaut werden und irgendwie geteilt werden, dass da was weggekommen ist. Ich schließe mein Fahrrad hier nicht an, weil ich weiß, es passiert nichts, es fasst keiner irgendwas an. Also das sind auf jeden Fall so Aspekte, wo ich jeden Tag merke, oh, das ist echt schön und diese Angst kann ich loslassen, dass ich mich hier voll fremd fühle und die Leute geben halt einem ein gutes Gefühl. Meistens natürlich nicht alle, es gibt auch aufdringliche Männer und aufdringliche Menschen, aufdringliche Kinder, aber es ist unterm Strich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und natürlich auch diese diese Vielseitigkeit, und auch das Erleben und dieses, ja, wie fühlt sich das hier an? Also es voll schön, das beschreiben zu können oder probieren zu beschreiben, aber natürlich ist die Realität nochmal anders und es ist halt schön, dass man es einfach genießen kann, auch selbst wenn es mal hart ist und auch wenn es irgendwie manchmal sich schwer anfühlt und genau, was, dass man viel vermisst, ist eh klar und ich glaube, das, was ich am meisten vermisse, ist das Klima. Also ich fühle mich einfach, also ich gehöre hier nicht hin vom Klima, ich könnte hier nicht leben und auch meine Haut und meine Haare und alles, ich bin hier natürlich der Sonne total ausgeliefert. Ja. Und muss immer in langen Ärmeln fahren und eigentlich wahrscheinlich müsste ich auch eine lange Hose anziehen, um wirklich keinen Hautkrebs zu kriegen. Ich habe zwar keinen Sonnenbrand, aber ich merke, dass meine Haut da schon sehr mit beschäftigt ist.
Ja.
Und genau, so diese Klimageschichte und auch Trinkwasser, dass man nicht einfach das Wasser trinken kann, sondern ich muss halt immer filtern oder kaufen. Ja, das sind schon so die...
Interessant. Ja. Gab es eigentlich auch mal so, und du hast ja gesagt, in Liberia, da ging es ja nicht so gut, gab es so vom auf Neudeutsch Lowlight, so, wo du, also warst du auch mal so weit, dass du gesagt hast, ah, wisst ihr was hier? Kein Bock mehr.
Also ich merke auf jeden Fall, dass es so Wellen sind. Also keine Ahnung, alleine Guinea-Bissau war voll geil mit den Schimpansen und dann waren wir auf einer richtig schönen Insel, fast alleine, da waren kaum Touris. Und dann sind wir nach Guinea-Conakry gefahren in die Hauptstadt und dann ging es richtig so runter, also von der schönen Natur rein in die Hauptstadt, wo man einfach wirklich das eng auf eng überall, alle sind irgendwie, es gibt überall den gleichen Markt, überall strugglen die Leute gleich, es gibt halt keine Mittelschicht und auch keine Reichen, also kaum Reiche, alle sind gleich arm, alle machen das Gleiche, alle verkaufen die gleichen Brötchen, alle, es dreht sich so im Kreis und da war echt so, da mussten wir in die Botschaften und mussten da rumrennen und konnten überhaupt nichts genießen, sind dann auf so eine Insel gefahren, die war auch völlig überlaufen, völlig Tourist, also Conakry ist echt die schlimmste Stadt in Westafrika, wo man halt leider rein muss wegen den Visa. Genau. Und deswegen, es geht immer so in Wellen hoch und runter. Sierra Leone war dann wieder richtig cool. Ich habe mich gefreut, einfach vorwärts zu kommen. Und in Liberia bin ich wieder so stecken geblieben. Ja,
im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau, und jetzt wieder, Elfenbeinküste geht wieder hoch. Ghana, mal gucken, wie es wird. Es soll auch sehr touristisch sein. Vielleicht das erste super touristische Land seit langem. Mal sehen. Also immer so in Wellen.
Ja, kann ja aber auch vielleicht wieder, ne, wenn es so eine gewisse kulturelle Anknüpfungspunkte gibt, dann kann das ja auch ganz angenehm sein, ne? Wenn man gerade jetzt aus so einer Phase kommt, wo man so völlig weg war, ne? Also wirklich am Ende der Welt sich gefühlt haben muss. Ne?
Ja, und hier, das hätte ich auch, glaube ich, gar nicht so erwartet, aber ich freue mich tatsächlich über jede Nachricht auch von Leuten, die hier wohnen oder die hier Familie haben, die vielleicht auch europäischen Background haben, die mich aufnehmen wollen. Also ich denke, dass ich in Accra auch bei jemandem unterkomme und in Abidjan hatte ich, glaube ich, auch jemanden. Also das ist dann auch immer voll schön. Das ist jetzt viel mehr, also da, wo mehr Touris sind, da, wo mehr auch internationale Zusammenarbeit ist, ist auch mehr.
Ja.
Ja, und das war in Conakry auch cool, da war ich auch bei einer Belgierin und das war dann auch total, total schön.
Ja. Gut, Fahrrad. Wie geht's dem denn so? Ich habe gesehen, du hast neue Reifen bekommen. Ich habe den Eindruck, du hast sehr viel Freude mit diesem Rad, ne? Da ist da irgendwas Großartiges, oder es fährt halt, ne?
Ja, ich bin richtig happy mit dem Fahrrad. Ich bin wirklich jetzt nach den 10.000 Kilometern, kann mich nicht beschweren, bin positiv überrascht. Natürlich gab es sehr viele kritische Fragen mit Carbonrahmen und einmal zwölffach und hydraulischen Bremsen und so weiter. Gerader Lenker, was soll das? Ja. Aber es passt alles perfekt. Ja. Also ich bin super happy.
Ja, das ist halt Europa, ne? Wenn Europa da den Blick drauf wirft.
Es läuft echt. Also ich habe jetzt leider tatsächlich gemerkt im Dschungel, als meine Bremsbeläge abgefahren sind, dass ich die falschen dabei habe. Mir die falschen verkauft wurden. Ja. Fabi bringt jetzt welche mit und dann ist wieder alles okay. Genau, und die Reifen auch. Ich hatte keinen Platten bisher. Bin mit den Schwalbe Overland unterwegs.
Die sind super, ne? Sind also ich so bin auch gut. Fan, ja. Absoluter Fan von diesen Dingern.
Ich hatte ja neue in Conakry bestellt, aber ich habe die alten noch drauf. Ich schleppe gerade Ersatzreifen mit. Deswegen sind da jetzt auch fast 7000 Kilometer. Und das ist echt Wahnsinn bei der Hitze und bei den ganzen Bedingungen mit dem Gepäck. Also ich habe ja auch, ich glaube, 30 Kilo dabei Gepäck.
Also, war das für dich eigentlich so eine komische Umstellung? Ich meine, du kommst ja aus diesem, ne, auch aus dieser Ultralight-Szene. Ich meine, wir haben ja schon Gespräche geführt über, was noch weg kann und so. Und jetzt, also, aber es ist ja, ist doch eigentlich auch angenehm zu wissen, so, es ist eigentlich völlig egal. Ich nehme es halt mit, so. Ich schleppe halt jetzt noch ein paar Reifen mit oder da packe ich mir jetzt noch eine Gurke drauf oder so, ja?
Ja, genau. So.
Aber gibt es Sachen, die du, wo du sagst, naja, das hätte ich jetzt nicht mitnehmen müssen, das gebe ich der Fabs wieder mit?
Ja, also es ist schon ein bisschen tricky, so ein paar Sachen. So zum Beispiel die Schuhe. Ich habe halt diese Wanderschuhe mit, diese Stiefel. Das ist schon Overkill, glaube ich, jetzt. Mal gucken, ob ich die jetzt loswerde. Ansonsten hatte ich noch Laptop-Kamera mit. Das waren bestimmt 5 Kilo. Noch Elektronik, die habe ich jetzt auch hinter mir gelassen, die werden zurückgeschickt mit der Belgierin. Und dann gibt es eine große Veränderung, weil Fabi jetzt eine Arschrakete, einen Seatpack mitbringt.
Okay. Ah ja, okay.
Und ich dann die Taschen tatsächlich austausche. Also ich habe jetzt die Hälfte gemacht und kann das Fazit ziehen, ja, es geht. Und es geht gut, auch wenn man mit jemandem anderen unterwegs ist, der mindestens genauso schwer ist.
Ja.
Wie man selbst und auch genauso langsam. Aber ich vermisse es schon. Ich vermisse es sehr, dieses Leichte, dass ich das Fahrrad auch theoretisch tragen kann. Und genau, deswegen, ich werde jetzt auf einen Vordergepäckträger umstellen mit 2 Gravelpacks. Das sind dann 10 und 10 Liter und hinten Arschrakete, Rahmentasche und Lenkerrolle.
Ja, okay. Genau.
Ich glaube, das reicht dann jetzt. Ja. Weil ich jetzt, genau. Ja, ich werde ein paar Ersatzteile jetzt benutzen und dann bin ich leichter.
Außer Regen, klimatisch hast du jetzt nichts zu befürchten. Ne? Also es kommen ja jetzt nicht mehr irgendwelche, also kam ja sowieso nicht, aber ist ja jetzt auch, musst ja jetzt auch nicht irgendwie ultrakalte Sachen abdecken. Ne?
Nee, genau. Die Winterjacke habe ich auch zurückgeschickt und lange Sachen habe ich kaum noch, nur gegen also so leichte Sachen für Mücken und Sommerschlafsack eh schon die ganze Zeit. Ja, ich habe echt sehr, sehr leichtes Setup dann, wenn ich das jetzt umstelle und da freue ich mich auch drauf. Also es geht, wie du sagst, es ist ein cooles Gefühl, dass man auch für die Dusche beim Wildzelten habe ich locker 10 Kilo irgendwie Wasser mitnehmen können oder vielleicht nicht 10, aber 8. Mit diesen ganzen kleinen Wasserpaketen alles voll gemacht. Und es geht dann auch mal für ein paar Kilometer. Aber ja, ich freue mich dann ein bisschen leichter unterwegs zu sein. Ich bin schon eher die leichte Bikepackerin, I guess.
Wie geht es jetzt weiter? Also du hast ja gerade gesagt, ihr fahrt jetzt ein Stück zusammen durch Elfenbeinküste. Und dann, was folgen dann für Länder? Fabs bleibt nur mit dir zusammen Elfenbeinküste?
Sie ist dann für 10 Tage hier, fliegt wieder vom gleichen Flughafen zurück. Das heißt, wir machen dann so eine kleine Runde. Und dann geht es nach Ghana und von Ghana nach Togo und Benin. Das sind dann 2 Miniländer. Wenn ich da keine Umwege einbaue, bin ich da sehr, sehr schnell durch. Und dann stehe ich vor der Entscheidung Nigeria, wo es ja halt auch Sicherheitsbedenken gibt und wo ich auch noch nicht genau weiß, aber Hanna und Greta kennst du wahrscheinlich auch. Kennst du die gar nicht?
Also bei den Namen, gib mir mal mehr Infos. Manchmal kenne ich die Namen nicht oder ich kenne irgendwelche Instagram-Handle oder so. Aber
genau, Hanna und Greta sind Hanna und Greta auch auf Instagram. Die sind 2 Schwestern aus Kassel. Die sind schon seit 3 Jahren unterwegs. Ja, die musst du auf jeden Fall.
Na, da muss ich doch mal, da habe ich doch im nächsten Podcast Gästinnen.
Ja, die sind richtig, richtig cool. Die sind ultra cool und wir sind auch im engen Kontakt und würden uns auch super gerne treffen, aber die sind jetzt halt vor mir und fliegen dann im Sommer nach Hause. Zum ersten Mal nach 2,5 Jahren oder so. Und die 2 fahren jetzt gerade durch Nigeria und sind auch da in der Gruppe mit noch anderen unterwegs. Und das beobachte ich jetzt, wie das läuft und gucke dann, ob ich auch jemanden finde, der mit mir durch Nigeria fährt, unterwegs. Ja. Und ansonsten geht es dann weiter in Richtung Kamerun, Kongo, Angola. Und dann ist es schon fast geschafft. Also wenn ich in Angola bin, mache ich drei Kreuze. Ich glaube, dann ist das Ziel gerade.
Ja. Angola soll ja so teuer sein. Ne? Ich habe jetzt gehört, dass die aufgrund der Ölförderung und noch irgendwelche anderen Rohstoffe haben, sind die wohl zur teuersten, also die Hauptstadt von Angola ist wohl zur teuersten Stadt mit weltweit geworden.
Oh je.
Also das muss wohl durch die Decke gehen. Ja.
Aber man merkt es auf jeden Fall überall mit den Preisen. Also das muss richtig hart sein für die Leute, die halt hier das normale Einkommen haben oder das Mindesteinkommen, weil für uns ist es halt schon echt teuer.
Naja, wenn die da mit ein oder $5 am Tag, wenn überhaupt, ne? Also
das geht eigentlich fast gar nicht. Also es ist wirklich alles ziemlich teuer. Es ist viel, viel teurer, als ich gedacht habe. Viel teurer als Südamerika damals. Und
das würde ich
mal teilen. Gucken, ob ich weiß gar nicht, was die für eine Währung haben in Angola, ob die auch mit Dollar bezahlen.
Stimmt. Ja. Irgendwas ist. Gut, dann.
Naja.
Du bist ja 2 Stunden hinter uns und sage ich jetzt mal, langsam wird es Mittag, ne? Zeit für Mayonnaise und Nudeln. Bleib dran.
Ja, hier kann man tatsächlich Essen bestellen.
Super.
Ich habe auch ausgeschlafen heute, das heißt, ich habe noch ein paar Haferflocken vor mir.
Ah, okay, super. Genau. Ja, Mensch, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Raphael fragt noch, ob du vielleicht noch einen kleinen Abstecher zum Gravity Festival machen könntest. Sagen wir mal ja, weil wir legen uns ja nicht aufs Jahr fest, ne? Und Nils hatte nur noch gefragt, wie man täglich solche tollen Reels machen kann. Und aber du hast ja auch Zeit, ne? So, also.
Ja.
Wahrscheinlich hast du jetzt viel zu viel Content, ne?
Es wirkt wahrscheinlich auch so voll täglich. Es ist ja gar nicht täglich. Es ist ja eher so einmal die Woche. Aber wir sind ja alle so voll mit Instagram, dass man immer denkt, boah, krass. Ich habe viel und ich merke halt auch, dass mir das mit den Reels auch voll Spaß macht, weil es immer so eine kleine Zusammenfassung für mich selbst auch ist. Und ich das den Leuten hier auch zeigen kann. Weil die Leute hier wissen ja auch gar nicht, wie sieht es eigentlich da oben aus und wie ist alles. Ja, und deswegen, ich nehme mir da gerne die Zeit und es macht voll Spaß. Aber ja, manchmal ist natürlich die Kreativität auch nicht da.
Ja, muss ja auch nicht. Du bist ja da zum Reisen.
Aber ich habe voll Bock auf Events nächstes Jahr und auch einfach, das fehlt mir auf jeden Fall auch, einfach so ein bisschen die Möglichkeit, Raphael, und die Flexibilität. Ja.
Kann man schon mal in Vortrag und dann mit anschließend kochen. Kochen und Vortrag mit Wiebke, machen wir das doch zusammen.
Nudeln mit Mayonnaise.
So eine scharfe Soße, weißt du, und wer es schafft, der darf dann irgendwas machen oder so. Bringst du mal so einen Fischkopf mit scharfer Soße mit.
Oh.
Ja. Nee, aber das freut mich sehr, auch dass es dir so gut geht und dass du es bis dahin gemacht hast und weiterfährst und war schön, mit dir zu sprechen, weil das eine, ich kann mich noch daran erinnern, als du das announced hast, ne? Und da muss ich wirklich sagen, da war ich auch richtig sauer, weil da gab es ja auch so Kommentare, so, naja, also bist du dir sicher als Frau alleine, also das endet dann doch wieder in so einer schlimmen Nachricht. So, wo ich mir dachte, was für eine Arroganz, ja, von irgendwelchen Ingos, die dann so ein Zeug schreiben müssen, ja, so, wo einfach mal jemand sagt, ey, ich fahre einfach los, ich will mir diesen Traum mal erfüllen, ja, und dann sofort so, oh, war ich richtig sauer.
Ja,
gut ignoriert, glaube ich.
Ja, nee, das macht schon was mit einem. Also das habe ich alles mitgeschleppt in meinem Gepäck. Ich weiß nicht, wann ich es wahrscheinlich werde ich es erst los, wenn ich in Kapstadt bin, aber einfach diese Tatsache, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, dass andere denken, dass mir Vergewaltigung zum Beispiel passiert, einfach dieses Wort auch dahin zu schreiben. Auch richtig krass, auch die Bilder, die damit gezeichnet werden, also da wurde richtig ins Detail gegangen teilweise, was mit mir passieren kann,
wo ich
mir halt denke, so wow, das ist halt einfach super, super schädlich, einfach wirklich schlimm. Und
ja, das ist übergriffig. Das ist, also man würde es, mein Opa hätte gesagt, das ist eine Frechheit, ja, so, also, also ich habe das nur gelesen und ich habe das ähnlich gefühlt wie du, wo ich mir sagte, also was? Was bist du, also was stimmt denn nicht mit dir? Ja, so, also, egal. Aber deswegen, ich finde das großartig. Deswegen hatte ich dir auch geschrieben, es wird ein mega großes Abenteuer und das ist das Einzige, was uns zu interessieren hat hier. Und fertig ist. So. Und eine Reise ist dann natürlich auch genau das Auseinandersetzen mit allen anderen Sachen. Aber da hast du dir ja Gedanken gemacht. So, fertig.
Ja.
Also deswegen, das wollte ich dir nur sagen, dass ich das so beobachtet hatte und gedacht habe, also was für Säcke, ey.
Ja, es, also klar. Aber damit, ja, ich weiß nicht. Damit muss man irgendwie mehr oder weniger umgehen lernen und sich da auch drüber stellen. Aber es ist nicht einfach und es kostet ultra viel Kraft. Und ja, Gott sei Dank ist meine Familie da auch voll stark hinter mir und supporten das auch. Und klar.
Ja, die Mehrheit der Leute, die mit dir quasi virtuell reisen, sieht das genauso. Also da, glaube ich, da gibt es keine Zweifel. Gut, ja, Mensch, dann schönes Frühstück dir.
Dankeschön.
Vielen Dank für deine Zeit. Viele Grüße nach. Spricht mal Elfenbeinküste Englisch jetzt oder Französisch oder irgendwas anderes?
Französisch.
Côte d'Ivoire, genau. Côte d'Ivoire ist es ja, genau. Französisch, ja, alles klar. Gut.
Ja. Wiebke, danke,
ich
Martin. Dir
schöne Tage und eine
viel
gute
Spaß.
Weiterfahrt. Danke, danke.
Viel Spaß am Balkan.
Ja, ja, ja. Ich mache mir gerade wieder zu viele Gedanken. Deswegen, so ein Gespräch mit dir ist ganz hilfreich, weil ich mir denke, ja.
Bist du allein unterwegs?
Was mache ich mir denn für Gedanken?
Bist du allein unterwegs oder fährst du ein Rennen?
Das ist ein Rennen. Ja, ja.
Ah ja, Balkan Race.
Ja, ja, genau. Genau, Transbalkan. Da sind gerade ganz viele. So, ich habe das, also wenn du dann wiederkommst und da vielleicht dann auch so eintauchen möchtest, gibt es ganz viele fantastische Sachen. Also jetzt war das, das ist das Accursed Race oder so vom Transcontinental. Das führt da auch irgendwie Albanien und so durch die Balkanländer. Es gibt gerade Seven Serpents. Da hat übrigens an der Stelle nochmal die Maya aus Berlin, die hat daran teilgenommen, ist jetzt im Ziel angekommen. Herzlichen Glückwunsch da nochmal, fand ich ganz großartig.
Mega.
Finde das toll, auch sie hat da auch immer regelmäßig so berichtet. Ja, und das Transbalkan, also scheint es irgendein Ding zu sein. Es ist für mich komplett neu. Ich war da noch nicht.
Cool. Kommen
also ein paar neue Länder für mich mit dazu und darauf freue ich mich und bin jetzt so schon in der Phase, dass man sich halt jetzt gerade seine Taschen nochmal anguckt und sagt, ah, brauchst das wirklich. Und dann ist es immer gut, jemanden wie dir zu sprechen, der sagt, ist doch wurscht.
Ja, du wirst auf jeden Fall gut durchkommen. Du hast so viel Erfahrung auch.
Mal gucken.
Das ist einfach die Lebenserfahrung, die du ja auch. Na, aber findest du, dass du auf solchen Rennen, mir fehlt immer die Motivation für solche Rennen, weil es alles so vorgeschrieben ist. Wie geht es dir damit? Kannst du da einfach abschalten und sagen, es passt schon, ich werde schon was sehen?
Ja, aber wahrscheinlich eher dadurch, dass ich komme ja aus diesem Radreisen und habe ja ganz viel das auch mir dann selber so gebaut und fand das eigentlich mal ganz toll. Und zwar aus dem einen Grund, weil dort Menschen sich mit sehr viel Liebe und Detailwissen hinsetzen und eine Route bauen, weil sie machen diese Route ja nicht nur, um zu sagen, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass am meisten Leute aufgeben, sondern eher, wie kann ich die Schönheit meiner Region am besten zeigen. Ne? Es wird natürlich anstrengend, aber um so ein paar Punkte zu erreichen, muss man sich manchmal auch strecken. Ne? Und so sehe ich das. Das heißt also, das ist auf jeden Fall eine fantastische Tour, die du halt jetzt unter Zeitdruck dann halt hast. Aber das finde ich halt gerade ganz gut so. Das passt. Das ist so das, was brauche ich gerade. Ich brauche halt so einen Kick. Mhm. Aber ich komme auch zunehmend immer wieder zu der Überzeugung, dass ich das mache ich jetzt nicht lange so, ne, sondern ich werde dann auch wieder anfangen mit Touren und so. Es war nur ein Punkt bei mir erreicht, wo ich für so ein paar Sachen hätte ich dann immer mehr reisen müssen, so, um dann mir bestimmte Sachen noch anzugucken. Oder es ist halt in eine Zeit gefallen, wie jetzt zum Beispiel Südosteuropa, wo ich jetzt mit Familie eher Urlaub mache, weißt du? Also da kannst du halt nicht im Januar, kannst schon im Januar hinfahren, es bringt dir leider nur keine Punkte. So, und deswegen mache ich das jetzt so, finde ich ganz gut und irgendwann mache ich wieder was anderes.
Du machst es auch schon ein paar Jahre jetzt, oder nicht? Du bist ja jetzt schon einiges gefahren.
Ja. Seit der Wende. Aber ich habe jetzt mein Reiserad verkauft. Alles gut.
Ich meine, ja, das Rennen. Was ist dein Reiserad verkauft?
Ja, das war ein 26-Zoll-Ding. Das war schon durch. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist doch schade, wenn es hier irgendwo rumsteht. Dann verkaufe ich es lieber an Leute, die damit was machen.
Ja, hey, ich kriege dir die Daumen. Kann man deinen Dot watchen?
Klar.
Nice.
Kann man Dot watchen. Alles.
Schön.
Setz mich ruhig unter Druck. Wiebke.
Nee, du, ich bin nur dein Fan, sonst nichts.
Also, okay, ja, gleichfalls. Das ist, dann machen wir jetzt fanliche Grüße.
Ja, also, schön.
Bis denn. Hat mich gefreut. Ich stoppe jetzt mal hier die Aufnahme.
Danke.
Ciao.
Tschüss. So.